Polizist steht an der Scheibe, lässt sie aussteigen. Das ist in den USA, in Deutschland wäre das anders. Lässt sie aussteigen, legt erstmal Handschellen an, nimmt sie mit ins Gefängnis. Und nach 2 Stunden kommt er, also nach einer gewissen Zeit kommt er und sagt, es täte ihm leid. Er hätte sich wohl vertan, aber als er hinter ihr gestanden hätte am Auto, hätte er die ganzen frommen Aufkleber auf dem Auto gesehen. Da stand drauf, was würde Jesus tun? Jesus liebt dich. Und der Fischaufkleber. Und als er die Frau vor sich so hat schimpfen im Auto sehen und so gestikulieren und Gesten machen, hat er gedacht, dann hat die das Auto wohl geklaut, das sei nicht ihres. Es gehörte ihr schon. Das war so ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Ich denke, wir Christen kennen das zum Teil auch, dass man uns nicht unbedingt erkennt als Christen. Und schade ist es, wenn man dann sogar dafür verhaftet wird, weil man sich vielleicht ungünstig verhält. Klappt das? Einmal das Zitat, was ich euch mitgebracht habe von Eckstein, Hans-Joachim Eckstein. Er hat gesagt, wir Christen sind die einzige Bibel, die heute noch von einer breiten Bevölkerungsschicht gelesen wird. Aber ich fürchte, wir sind die schlechteste Übersetzung. Das ist so ein bisschen herausfordernd. Wisst ihr, wir Christen, wir diskutieren manchmal, welche Bibelübersetzung die richtig ist, die beste ist. Und die wichtigste Bibelübersetzung, weil viele gar nicht in die Bibel gucken, sind wir erstmal selber. Und das in der Bergpredigt, wie wir in der Einleitung gehört haben, um Menschen geht, um Christen geht, weil Jesus sie zuerst an Christen richtet. Es ist seine Regierungserklärung an Menschen, die Christen sind. Denke ich, können wir uns heute herausfordern lassen, Christen und ihr Charakter, der begegnet uns nämlich in den Seligpreisungen. Ich lese einmal die Seligpreisung, Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Da sagt Jesus, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also ich möchte mit uns in 3 Gedanken das uns näher bringen. Der Text ist sehr umfangreich, da steckt sehr viel drin. Den ersten Gedanken habe ich mal genannt, wie die Seligpreisungen zu verstehen sind. Also im Griechischen steht das Wort Makarios, das heißt übersetzt glücklich, wohlhabend oder selig. Und jetzt ist eben wichtig, wie man das übersetzt. Man kann das also wirklich verschieden übersetzen. Das findet ihr auch in verschiedenen Bibelübersetzungen verschieden übersetzt. Mal heißt gesegnet, mal glücklich sind die, die, gesegnet sind die, oder Gott segnet die, die. Der Spielraum ist etwas größer. Aber eins muss klar sein, wenn auch manche Bibelübersetzungen sagen, glücklich sind, geht es nicht um einen subjektiven Zustand. John Stott, der hat das einmal formuliert und hat gesagt, das ist keine Aussage, Glück ist ein subjektiver Zustand, fühle ich mich glücklich oder nicht glücklich. Die Bergpredigt trifft nicht, die redet nicht über Gefühle, sondern die gibt ein Urteil, wie Gott über die Menschen denkt. Also nicht, wie ich mich fühle, sondern was Gott über die Menschen sagt. Gesegnet sind die, die so und so leben. Das sagt Gott. Das hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Also nicht Glück, wie wir das jetzt definieren würden, ich fühle mich glücklich oder nicht glücklich, sondern es ist eine objektive Aussage von Gott selbst. Also wir übersetzen es so, Gott segnet die, die. Oder Gott macht die glücklich, die. Aber es ist klar kein Gefühl, sondern etwas, was Gott über diese Menschen aussagt. Wie sieht der Segen aus, den man dann findet in den Seligpreisungen? Da wird davon geredet, das ist immer die zweite Hälfte dieses Satzes. Selig sind, die so und so handeln. Und dann kommt, warum sie selig sind, was für sie der Segen ist. Sie werden das Himmelreich erben. Sie erben die Erde. Trauernde werden getröstet, Hungrige gesättigt. Sie werden Gnade finden, sie werden Gott schauen, sie werden Kinder Gottes genannt werden, ihr Lohn im Himmel ist groß. Wenn wir also jetzt über die Seligpreisung sprechen, da ich bei der Einleitung gesagt habe, es ist die Regierungserklärung Gottes an seine Kinder, bin ich davon überzeugt, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, das ist jetzt kein Moralkodex, sondern eine Charakterbeschreibung. So stellt Gott sich Menschen vor, in denen der Heilige Geist Raum hat. Dass das nicht immer so klappt, ist etwas anderes, da komme ich noch zu. Also, die Lektion, die man daraus lernt, einmal weiterklicken. Letztlich sollen alle Christen so werden, beziehungsweise danach streben, Menschen zu werden, über die Gott sagt, selig sind, weil sie so handeln, weil sie bestrebt sind, Gott so Raum zu geben. Es geht also heute nicht um die Hudson Taylors im Glauben, um die Frau Ball aus Leipzig, glaube ich, die viel getan hat. Es geht nicht um solche Personen, sondern es geht um dich und mich, wenn wir Christen sind. Danach sollen wir streben. So wie die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter ist, sich in uns Raum schafft, will der Heilige Geist das in uns bewirken, was jetzt in den Seligpreisungen zu lesen ist. Ein zweites ist auch wichtig. Wir machen das manchmal so, dass wir eins rausgreifen aus Seligpreisung und sagen, ja, das passt zu mir, aber letztlich sollen alle Merkmale in meinem Leben sichtbar werden. Ich soll geistlich arm sein, ich soll im Leiden Trost erfahren, ich werde verfolgt. Alles soll in meinem Leben Raum haben. Also es geht also nicht darum, dass ich eins rauspicke und sage, das habe ich, alles andere habe ich nicht. Die Realität ist natürlich, dass ich in manchen Dingen stark bin vielleicht und in anderen nicht so stark, aber Gott möchte uns prägen in das Bild seines Sohnes und für Jesus ist das eine passende Beschreibung. Also nochmal, es geht nicht um 8 verschiedene Gruppen von Menschen oder 9, je nachdem wie der Seligpreisung zusammenfasst, sondern das soll in unserem Leben Realität werden. Ein weiteres muss man sagen, an der Bergpredigt soll man den wesentlichen Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen verstehen. Ich habe es gerade schon gesagt, für Christen, für wenn du mit Jesus lebst, ist es nicht wichtig, dass ich so werde wie die anderen Menschen, dass ich mich nach dem ausrichte, was der Zeitgeist sagt, was irgendein Politiker sagt, irgendeine Ideologie sagt. Ich soll nicht werden wie andere Menschen, ich soll Jesus ähnlicher werden. Ich soll Jesus in meinem Leben Raum geben und versuchen, auch wenn ich das nie schaffe, aber Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, in seinen Fußstapfen zu bleiben. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, mit jeder weiteren Seligpreisung vertieft sich die Kluft zwischen den Jüngern und dem Volk. Also wenn wir wirklich so leben, werden wir eben erkennen, dass die Welt andere Maßstäbe hat. Je ähnlicher wir Jesus werden, umso unähnlicher werden wir Menschen, die ohne Jesus leben, die ganz andere Werte haben. Die Seligpreisungen, die stellen nämlich das auf den Kopf, was wir in der Welt erleben. In der Welt zählt Leistung, Erfolg, Ellbogen, Durchsetzen. Und lest mal die Bergpredigt durch. Jesus legt ganz andere Werte. Der sagt nicht, selig sind die Starken, sondern die geistlich Armen, nicht die geistlich alles auf dem Kasten haben, ähnliche Dinge. Es geht Jesus nicht um Geld, es geht ihm nicht um Ansehen, um Macht, das, was für uns oft wichtig ist, sondern es geht ihm darum eben, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass das unser Bemühen ist. Es geht nicht um das Einsetzen für meine Rechte, was wir heute hören, sondern es geht darum, dass Gottes Regierungsprogramm mehr Raum gewinnt in meinem Leben, in deinem Leben, im Leben der Gemeinde, und wenn möglich auch im Leben der Welt. Wisst ihr, in der Welt zählt oft der sichtbare Erfolg, wenn du einmal weitermachst. Ich habe so einen Comic mitgebracht. Erfolg ist nicht immer das, was man an der Oberfläche sieht. Da sieht man so eine ganz kleine Möhre und einen Riesenbüschel. Das sieht manchmal weltlich gesehen super aus, aber da wächst manchmal nichts. Bei uns Christen, wenn wir Jesus ernst nehmen, sieht man manchmal vielleicht nicht so viel, aber aus Gottes Sicht ist Frucht gewachsen. Und das ist Jesus wichtig, dass in unserem Leben Frucht wächst durch ihn, aus ihm. Ein vierter Gedanke: Christen und Nichtchristen leben in völlig verschiedenen Welten. Die Seligpreisungen beginnen und enden mit dem Blick aufs Himmelreich, denn ihrer ist das Himmelreich am Ende, denn ihrer ist das Himmelreich und sie werden im Himmelreich belohnt werden. Christus lenkt den Blick aufs Himmelreich weg von der Erde. Ihm geht es nicht darum, dass wir hier alles bekommen, was uns vielleicht wichtig ist, sondern er sagt, wir sind Bürger, wir leben zwar hier, aber wir sind Bürger des Himmels. Und deshalb haben wir andere Maßstäbe, leben manchmal anderes. Ich war letzten Montag bei der Beerdigung eines der Ältesten aus Bad Eilsen. Der ist mit 69 Jahren gestorben, der hatte eine schwierige Knochenkrebserkrankung. Aber wisst ihr was, ich habe selten, ich glaube noch nie, eine Beerdigung erlebt, die so ein Lobpreis war. Normalerweise unvorstellbar, man muss auch nicht jede Beerdigung Lobpreisfest machen. Aber da war es wirklich so, weil der Mann so gestorben ist, dass es ihm wichtig war, gesagt hat, das möchte ich euch mitgeben. Weil er wusste, mein Leben ist nicht hier, sondern das kommt noch im Himmelreich. Hat er zum Beispiel in einem Brief seinen Kindern geschrieben, bleibt treu, haltet an Jesus fest. Und er hat jedes seiner Kinder vor seinem Sterben gesegnet, so wie Jakob. Das fand ich sehr eindrücklich. Und auch wenn die Familie getrauert hat, man hat gemerkt, sie wussten, wir haben das Himmelreich. Es gibt also wirklich, wir leben in verschiedenen Welten. Das ist eine Anfrage auch an mich. Habe ich mich hier so eingerichtet, dass ich vielleicht das andere nicht mehr so wichtig nehme oder in den Hintergrund getreten ist? Eine letzte Skizzierung. Wisst ihr, ich habe gesagt, das ist eine Charakterbeschreibung und manchmal stellen wir auch fest, werde am Ende nochmal sagen, dass wir damit Probleme haben, aber die Seligpreisung, Jesus legt ja den Wert auch auf diese Segnungen, wer so lebt und dann kommen ja diese kräftigen Aussagen, dem gehört das Himmelreich, der wird die Erde besitzen, wo er sagt, es lohnt sich so zu leben. Was nützt es dir, hier reich zu werden, am Ende mit leeren Händen dazustehen? Es lohnt sich, durch Christus, in Christus reich zu sein, an geistlichem Segen. Solchen Leben lohnt sich. Da möchte ich euch Mut machen, auch wenn wir heute herausgefordert werden, unseren Lebensstil zu überprüfen, zu sagen, es lohnt sich, sich von Jesus so verändern zu lassen. Jetzt, wie sieht der Charakter, das zweite, der Charakter konkret aus? Jesus spricht davon, selig sind, die da geistlich arm sind. Wisst ihr schon, der Beginn der Bergpredigt wehrt jeder Werkgerechtigkeit. Jesus sagt nicht, selig sind, die stark sind, sondern die geistlich arm sind, die vor Gott erkennen, ich kann vor dir nur bestehen, weil du gnädig bist. Die so wie der Pharisäer in Lukas 18 sich mit der Faust auf die Brust schlagen, Entschuldigung, und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Menschen, die wissen, dass sie Gott nichts bringen können, sondern beschenkte Menschen sind. Darum geht es, geistlich arm zu sein, dass ich weiß, ich komme zu Gott mit leeren Händen, meine Sünde darf ich bei ihm abgeben, aber ich habe nichts, was ich ihm bringen kann. Wenn ich durstig bin, dann komme ich zu ihm, ich hänge mich ans Kreuz, ich setze mich zu seinen Füßen, weil ich weiß, da ist mein Platz. Und Jesus sagt, diese Menschen, die nennt er selig. Denen gehört das Himmelreich. Im Himmelreich ist niemand, der nicht geistlich arm ist. Ins Himmelreich kommen nur Menschen, die bekennen, Herr, ich bin Sünder, ich brauche deine Gnade, rette du mich. Für solche Menschen ist Platz im Himmel. Dann spricht er im zweiten davon, selig sind, die da Leid tragen. Das darf man gerne persönlich nehmen. Ich habe gelesen im Kommentar, dass es nicht darum geht, um das Leid, das wir jetzt erleben, weil jemand stirbt und Ähnliches. Da dürft ihr andere Stellen gerne für bemühen. In Kommentaren, die ich gelesen habe, hieß es, gemeint ist das Leid, das wir tragen über unsere Sünde, über unser Verhalten. Wenn ich erkenne, dass ich geistlich arm bin, dann ist es doch sinnvoll, dass ich darüber auch mal Leid trage, dass ich so bin, wie ich bin. Dass man zum Beispiel, wie im Korintherbrief, wenn du einmal weiterklickst, sagen kann, wo Paulus Sünde im Leben der Gemeinde aufdeckt und sagt, ihr seid stolz auf euch, warum tragt ihr nicht Trauer vor Kummer und Scham? Dass ich Leid trage, dass ich manchmal so an Gott vorbeilebe, dass ich nicht zufrieden bin, in dem Sinne, ich kann nicht anders, sondern dass ich auch wirklich zu Jesus komme und sage, Herr, ich habe das schon wieder nicht geschafft und ich will damit nicht zufrieden sein. Ich will darüber auch nicht verzagen, aber es tut mir wirklich leid. Wann haben wir das letzte Mal darüber geweint oder traurig geworden, Trauer getragen, dass wir vor Gott solche Menschen sind? Jesus sagt, Leute, die über ihre Schuld, über ihre Schuld beschämt sind vor Gott, die wird er trösten. Die sagen, du, ich habe das weggewischt. Du darfst zu mir kommen. Ich liebe dich. Die Sanftmütigen. Wisst ihr, wenn ich erkannt habe, dass ich geistlich arm bin, wenn ich über meine Schuld auch betroffen bin, dann erkenne ich, dann werde ich automatisch sanftmütig, weil ich weiß, in meinem Leben gibt es eigentlich wenig, worauf ich stolz sein kann. Wenn ich stolz sein kann, dann auf das, was Jesus mir geschenkt hat. Ich denke, das ist ein wunderbares Vers, der uns herausfordert, der uns in Anspruch nimmt. Martin Lloyd-Jones hat einmal gesagt, wer wirklich sanftmütig ist, der verteidigt sich nicht mehr selbst, weil er erkennt, dass da gar nichts mehr ist, dessen es wert wäre, verteidigt zu werden. Weil ich erkenne, ich habe eigentlich gar nichts, was ich verteidigen kann. Ein sanftmütiger Geist ist eben jemand, der bereit ist, freundlich auf Gott zu hören, alles von Gott zu erwarten, der sich an Gott wendet, der freundlich im Umgang ist mit anderen Menschen, weil er weiß, ich habe nichts, was ich verteidigen muss. Und Jesus sagt interessanterweise, der wird das Erdreich besitzen. Wir sagen ja, die sich durchsetzen, die großen Ellenbogen haben. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Die Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen, weil sie jetzt schon wissen, wie man richtig lebt, wie man mit Gott lebt, weil sie von Gott Beschenkte sind und weil ihnen irgendwann die neue Erde und der neue Himmel gehören wird. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Schaut in unsere Gesellschaft, nach was dürstet und hungert unsere Gesellschaft. Sie hungert und dürstet nach Gesundheit, nach Glück, nach den Segnungen an sich, nach Zufriedenheit. Und Jesus sagt, selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Die danach dürstet, einmal mit Gott versöhnt zu sein und aus dieser Versöhnung, aus der erlebten Gerechtigkeit, ihr Leben zu gestalten. Die selber versuchen, Gerechtigkeit herzustellen, da wo sie sind, in ihrem Umfeld. Die eintreten vielleicht für Arme und Schwache. Wir hatten letztes Jahr diesen Sonntag gegen Sklaverei, die das nicht einfach hinnehmen, sondern weil sie selber Gerechtigkeit erlebt haben, das weitergeben und sich immer wieder an Gott binden. Das nächste, selig sind die Barmherzigen. Warum sollen wir barmherzig sein? Weil wir selber Barmherzigkeit erlebt haben. Du und ich leben durch die Barmherzigkeit Gottes. Und darum sollen wir anderen gegenüber diese Barmherzigkeit weitergeben. Was wir selber erlebt haben, sollen wir nicht für uns behalten. Das soll uns prägen. Wir sollen andere Menschen nicht mehr nach ihrem Versagen beurteilen, sondern nach dem, was Gott in diesen Menschen sieht. Was Gott aus ihnen machen kann. Und nicht, was wir vielleicht an Versagen in ihrem Leben sehen. Wie schnell stempeln wir Menschen ab und stecken die in eine Schublade, wo Gott viel gnädiger ist als ich, als du, als unsere Gesellschaft, barmherzig und gnädig mit Menschen umzugehen, denen, die eben in Not sind, die wirklich Hilfe brauchen. Da fand ich zum Beispiel ein schönes Beispiel von einem Jungen oder einem jungen Mann mit Down-Syndrom, Kevin, 20 Jahre alt. Als er in der Gemeinde durfte er ein Zeugnis geben, weil er so begeistert war. Der hatte was Tolles erlebt. Der war bei der Special Olympics, hat eine Medaille gewonnen. Der Pastor hat ihn dann versucht zu interviewen. Das war immer ein bisschen schwierig, weil der Junge konnte nicht richtig sprechen, nur so Grunzgeräusche machen, die Hand heben und winken und schütteln. Aber das hat er immer mit Begeisterung gemacht. Und als er in der Gemeinde war, wurde er dann gefragt, er hätte eine Medaille gewonnen. Und er hat sich darüber gefreut und war ganz stolz. Aber der Pastor hätte auch gehört, nach dem Gewinn der Medaille hätte er dann aufgehört. Und das wäre der Grund gewesen, weil dieser Kevin dann, weil er schon eine Medaille hatte, jetzt denen geholfen hatte, die nicht ins Ziel kamen oder hingefallen sind, weil er sich um die gekümmert hat. Und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, du bist einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Und er fragt, warum ist das so? Und da hat dieser Kevin nach oben gezeigt, wegen Gott. Und dann hat er so gemacht, wartet noch, es gibt noch was. Und hat gesagt, wegen Jesus, der liebt mich und er liebt euch. Und dann hat er so die Gemeinde gezeigt, dass er sie alle lieb hat. Und das Tolle war, dass die Gemeinde bezeugt, dieser junge Mann war der, der sehr barmherzig war mit Menschen in der Gemeinde, die einen Ehepartner verloren hatten. Dieser Kevin verstand, wie kein anderer Trauernde zu trösten. Wenn er mitbekommen hat, dass aus der Gemeinde jemand den Ehepartner verloren hat oder einen Familienangehörigen, ging er zu diesem Menschen hin. Er konnte ja nicht reden. Er hat so gemacht. Er weint mit den Menschen. Dann hat er die Hände gefaltet. Ich bete für dich. Und dann hat er die Leute in den Arm gedrückt und hat sie ganz doll umarmt. Und dann ist er weggegangen. Und die Trauernden haben gesagt, niemand in der Gemeinde hat uns so getröstet wie dieser junge Mann, weil er uns deutlich gemacht hat, Gott liebt mich, der Kevin betet für mich und in der Trauer bin ich nicht alleine. Wer Barmherzigkeit erlebt hat, kann sie weitergeben, soll sie weitergeben, so oder anders. Gegenüber denen, wie gesagt, die Not sind, aber auch gegenüber denen, die uns das Leben schwer machen, barmherzig zu sein. Das ist eine Herausforderung, das ist noch eine andere Nummer. Menschen, die uns das Leben schwer machen, gegenüber denen barmherzig zu sein. Er spricht von denen, die ein reines Herzens sind. Ein reines Herz hat jemand, der eben von Christus gereinigt ist, der in der Beziehung zu Jesus ist, ist in Ordnung. Das ist aber auch jemand, der ein ungeteiltes Herz hat. Da hat Jesus nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern Jesus wohnt im Herzen. So jemand hängt sich sozusagen ganz an Jesus und sagt, jemand, die ganzen Herzens, gereinigtes Herz haben, in der Beziehung zu Jesus stehen, die werden Gott persönlich sehen. Dann das nächste, die Friedenstifter. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedenstiften. In 1. Korinther 7, Vers 15 wird davon gesprochen, dass wir zum Frieden berufen sind. Du und ich, wir sollen Frieden fördern. Mit uns selbst, mit den Mitmenschen und auch den Frieden mit Gott suchen und im Frieden mit Gott leben. Du und ich sollen ganz aktiv Friedensstifter sein. Jahreslosung dieses Jahr, jagt dem Frieden nach. Etwas Aktives, was wir tun sollen. Und dann sagt er, denn sie werden Söhne oder Kinder Gottes genannt werden. Wieso? Weil Frieden, das ist, was Gott mit der Welt geschaffen hat. Er hat die Welt versöhnt in Christus. Und wenn ich Frieden stifte, ahme ich meinen Vater nach. Das, was Gott im Großen getan hat, versuche ich im Kleinen. Und deshalb werde ich ein Kind Gottes genannt, weil das, was Jesus wichtig ist, Gott wichtig ist, ist auch mir wichtig. Und das Achte, das habe ich zusammengefasst, das machen manche Kommentare so, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Wir Christen denken ja manchmal, wenn wir so leben würden, würden wir von allen Menschen geschätzt. Aber das ist nicht so. Es gibt manche, die finden das wahrscheinlich gut, aber es gibt auch Menschen, die dadurch herausgefordert werden, die Widerspruch haben, die mit unserer Lebenseinstellung gar nicht umgehen, die auf Gegenwehr gehen, die uns herausfordern, die uns das Leben schwer machen. Wisst ihr, das hat Jesus nie versprochen, wenn wir fromm, also wenn wir versuchen, Christus in uns Raum zu geben, dass alle Menschen Beifall klatschen. Das wäre schön, die Realität ist anders. Ich muss es einschränken, was Jesus nicht sagt, ist, die überhaupt Leid tragen. Er sagt, die Leid tragen um meinetwillen. Es gibt manchmal auch Christen, die verhalten sich dämlich und leiden deshalb, weil sie auf nette Art und Weise Menschen vors Bein treten, bildlich gesprochen, weil sie sich ungünstig verhalten. Die leiden wirklich wegen ihrer, ich sag's immer salopp, wegen ihrer Dämlichkeit und nicht wegen Jesus. Wenn ich wegen Jesus leide, dann gehört mir das Himmelreich, dann werde ich reich belohnt, nicht weil ich mich ungünstig verhalte. Aber nochmal, ich habe vorher gesagt, es prallen sozusagen zwei Wertesysteme aufeinander. Menschen, die danach streben, nach dem, was Gott möchte, und Menschen, die danach streben, was ihnen vielleicht wichtig ist, was die Welt vorgibt, dann gibt es manchmal einfach Streit oder Herausforderungen. Beim Marsch fürs Leben kann man das jedes Jahr beobachten. Dann gibt es dann so Sprüche, ihr liebt Zellhaufen, also die Kinder und Babys, wir lieben Selbstbestimmung. Oder so ein Schild wie hier, wenn man mal, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Solche Sachen begegnen uns als Christen. Wenn man für einen Wert eintritt, muss man damit rechnen, dass es manchmal auch schwierig wird. Und ich möchte euch einfach Mut machen, Dietrich Bonhoeffer, wenn du einmal weitermachst, der hat uns das schon mal so mitgegeben, er hat gesagt, Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus, darum ist das Leiden der Christen nichts Befremdliches. Also wenn Christus gelitten hat und wir Jesus ernst nehmen, kann es dir und mir auch passieren, dass Menschen mit dem nicht einverstanden sind, was wir so erleben. Jetzt bitte zurück, das habe ich übersprungen. Und dann sagt Jesus trotzdem, obwohl wir manchmal um Christi willen herausgefordert, seid fröhlich und getrost. Das klingt so ein bisschen herausfordernd, wenn man um seines Glaubens willen leiden muss. Aber ich möchte sagen, warum er das so sagen kann, weil er den Menschen mitgibt und sagt, ihr habt eine Belohnung im Himmel. Ihr werdet reich im Himmel belohnt. Euch gehört der Himmel. Dann sagt er, es ist das Echtheitszertifikat eures Glaubens, wenn ihr um Christi willen glaubt, denn auch die Propheten haben sie schon verfolgt, sagt Jesus. Also ihr seid nicht die Einzigen, das bezeugt doch nur, das ist in eurem Leben, das gehört dazu. Wenn man Christus ernst nimmt, kann das passieren. Und er sagt sozusagen, du wirst ja um Jesu willen verfolgt, das heißt, du wirst letztlich mit Jesus identifiziert. Die Menschen identifizieren dich, die bringen dich mit Jesus in Verbindung. Und das kann ja eigentlich nichts Schlimmes sein, sondern im Gegenteil. Darum kann Jesus sagen, seid fröhlich und getrost. Die Menschen bringen dich mit mir in Verbindung, weil du so lebst, wie du lebst. Der dritte und letzte Gedanke, der ist kürzer als die vorherigen, wie ich angemessen darauf reagiere. Ich sage mal so, wie ich jetzt auf diese Seligpreisung reagiere, zeigt mehr über mich als über die Seligpreisung. Das sagt mehr also über meinen Umgang damit aus. Man kann verschieden darauf reagieren. Man kann das, was wir gerade gehört haben, ablehnen und sagen, wer so lebt, das ist mir, geht mir gegen den Strich, damit kann ich gar nichts anfangen. Das kann daran liegen, dass jemand vielleicht noch gar kein Christ ist. Wie soll ich den christlichen Charakter leben können, wenn ich keine Beziehung mit Jesus habe? Also es kann daran liegen, dass ich, wie gesagt, mit Jesus noch nicht in Verbindung bin. Und ich möchte Ihnen Mut machen, dir Mut machen, Jesus lädt ein, mit ihm zu leben, aus der Gemeinschaft mit ihm das Leben zu gestalten. Die Seligpreisung, diese zweiten Teil, diese Segnungen gelten für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Es lohnt sich. Jesus lädt dich ein. Es kann aber auch sein, dass mir die Seligpreisung deshalb schwerfallen und ich sie ablehne, weil mein Bild von Christsein anderes ist, dass ich eine andere Vorstellung habe, wie Christen zu leben haben. Schaut doch in Gemeinden, schaut in unsere Gemeinde und prüft das an den Seligpreisungen. Und ich glaube, dass auch wir an manchen Punkten zu kurz kommen. Wenn man an vielen Punkten zu kurz kommt und es ablehnt und sagt, so will ich als Christ gar nicht leben, dann ist wahrscheinlich meine Einstellung als Christ falsch. Wisst ihr, wir leben ein Christsein, das über viele Traditionen geprägt ist. Jeder von uns trägt eine theologische Brille. Und die können wir manchmal auch gar nicht abziehen, selbst wenn wir es versuchen. Darum ist es immer gut, aufs Original zurückzuschauen, auf Jesus zu gucken, was er sagt über das Reich Gottes. Wisst ihr, das Traurige ist, dass wir manchmal als Christen unterwegs sein können und trotzdem theologisch sehr daneben liegen können. Die Gemeinde von Laodicea in den Sendschreiben, die glaubt zum Beispiel, dass sie alles hat und nichts braucht. In Offenbarung 3 schreibt Johannes an diese Gemeinde, du sprichst also die Gemeinde, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und dann kommt das, wie Gott diese Gemeinde betrachtet, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die waren sich ihrer Armut gar nicht mehr bewusst. Ich möchte uns Mut machen, dass nicht meine Vorstellung von Gemeinde, von Christsein das Maß ist, sondern das, was wir von Jesus hören. Er sagt denen, die auf ihr Christsein vielleicht mit der Bergpredigt, mit den Seligpreisungen, sich andere Maßstäbe gemacht haben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist die eine Kategorie, die sagt, mit den Seligpreisungen kann ich nichts anfangen. Ich hoffe, wir gehören zur anderen Kategorie, die die Seligpreisung ernst nehmen möchte, die also diesen Charakter Gottes in ihrem Leben mehr Raum geben möchte. Dann ist es allerdings so, wenn wir das heute gehört haben, vielleicht geht es euch so wie der Katze auf dem Spiegel, die kann man kaum erkennen, schade, die Katze erschrickt vor ihrem eigenen Spiegelbild. Tiere, weil sie das nicht wissen, wenn wir in den Spiegel, wenn Gott uns einen Spiegel vorhält, dann erschrecke ich auch manches Mal, weil das, was mich da sehe, gefällt mir nicht und gefällt manchmal wahrscheinlich auch anderen nicht. Gott kann damit gut umgehen, aber er lädt mich ein, das bei ihm abzugeben, so nicht nach Hause zu gehen. Vielleicht fühlen wir uns unwürdig, wenn man die Bergpredigt, die Seligpreisung so liest und denkt, an manchen Dingen komme ich doch zu kurz. Ich sage es mal so salopp, das ist ein gutes Zeichen, weil wir ja vorgehört haben, zu Jesus darf kommen, wer geistlich arm ist. Nicht der, der sich was auf sich einbildet, sondern der sich immer wieder von ihm abhängig macht. Da möchte ich mit dem Zitat von Martin Luther zum Ende kommen. Der hat gesagt, ich bin ein Bettler. Das hat er gesagt kurz vor seinem Tod. Ich bin ein Bettler. Und wisst ihr, das wünsche ich mir, dass wir, wenn es darum geht, Christus Raum zu geben, diese Einstellung beibehalten. Ich bin ein Bettler. Ich werde wahrscheinlich da nie hinkommen, aber ich möchte immer wieder zu Jesus gehen und ihn bitten, verändere mich, präge mich. Und wenn ich da zu kurz komme, ist das nicht dramatisch. Wichtig ist, dass ich der Bettler bleibe und zu Jesus komme. Weil ich kann mich sowieso nicht verändern. Er will mich prägen und er will mein Leben ändern. Und ich wünsche dir und mir, dass wir vielleicht an dieser Predigt am Ende sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig, verändere du mich. Ich bin geistlich arm, ich brauche dich. Das wollen wir gleich mit einem Lied miteinander singen, aber ich möchte erst noch zum Schluss beten. Herr, ich danke dir für die Seligpreisungen, die ja so eine Charakterbeschreibung sein sollen. Und du siehst, dass unser Charakter manchmal ja, dem an manchen Stellen so nicht gerecht wird. Das macht uns manchmal selber traurig, aber es soll uns vor allem zu dir treiben, zu dir bringen, dass wir so wie Luther sagen können, Herr, ich bin ein Bettler. Du erwartest gar nicht, dass wir das alles können, sondern du möchtest, dass wir aus der Beziehung zu dir unser Leben gestalten, weil du in uns Raum gewinnen möchtest. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass wir dir ganz bewusst Raum geben, damit diese Früchte, das in unserem Leben Raum gewinnen kann, Platz gewinnen kann, Ausdruck bekommt, dass es uns prägt und verändert und wir dann Menschen werden können, ja, die diese Seligpreisung ernst nehmen, die dir eben dadurch die Möglichkeit geben, sich zu verändern. Und das wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns veränderst, dass du uns neu machst, dass du uns neu füllst mit deinem Geist und deiner Liebe und deiner Gnade. Amen. Das wollen wir miteinander singen. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste.